ARD Sounds.
Hannes, neue Folge, altes Glück könnte ich sagen. Wir befinden uns immer noch gemeinsam mit Odysseus auf der Irrfahrt durch oder über das Mittelmeer.
Kreuz und quer, muss man
kreuz
sagen.
Kreuz und quer, es geht hin und her, es sind verschiedene Abenteuer zu überstehen. Wir sind also vor fast 3000 Jahren unterwegs. Da entsteht nämlich im antiken Griechenland genau diese Geschichte, die bis heute zu den berühmtesten Mythen der Antike gehört. Die Geschichte eines Mannes, der eigentlich nur eines will, nach Hause zurückkehren. Ich habe schon gesagt, es geht um Odysseus, zweiter Teil dieser Doppelfolge, um also den König von Ithaka. 10 Jahre lang hat er vor den Mauern Trojas gekämpft, bis die Stadt schließlich durch seine List fällt und der Krieg für die Griechen gewonnen ist. Als Odysseus mit seinen Männern aufbricht, beginnt eine Reise, die eigentlich, weil es auch gar nicht so weit weg ist von Troja nach Ithaka, die eigentlich nur 3 Wochen dauern soll, zurück über das Meer, eben zurück in die Heimat, zurück zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos. Aber aus diesen Wochen werden dann Jahre, denn immer wieder geraten Odysseus und seine Gefährten vom Weg ab und werden an fremde Küsten getrieben. Sie treffen auf die Lotophagen, deren Früchte die Männer ihre Heimat vergessen lassen. Sie begegnen dem Kyklopen Polyphem, der nicht nur ihre Vorstellung von Gastfreundschaft missachtet, sondern mehrere Gefährten des Odysseus tötet, regelrecht verschlingt, sie auffrisst. Doch auch dieser Riese kann überlistet werden, womit sich die Männer einen noch viel mächtigeren Feind machen, Poseidon, der Gott des Meeres.
Und wenn man Poseidon als Gegner hat, Niklas, ich glaube, dann kann man sich ausmalen, dann steht jetzt die Heimkehr über das Meer, also über sein Herrschaftsgebiet, unter ganz dunklen Vorzeichen. Nach weiteren Irrfahrten erreichen Odysseus und seine Männer schließlich einen noch weiter unbekannten Ort. Wir wissen auch nicht ganz genau, wo der liegt. Das Land der Laistrigonen. In Homers Welt ist es ein sagenhaftes Volk, das irgendwo am Rand der bekannten Ordnung lebt. Auf den ersten Blick wirkt diese Welt aber gar nicht so fremd. Die Laistrigonen, die leben da jetzt nicht wie wilde Tiere oder so, sondern die haben eine Stadt, einen Herrscher, eine Gemeinschaft. Doch hinter dieser scheinbar vertrauten Ordnung verbirgt sich etwas, das Odysseus und seine Männer jetzt nicht erwarten. Denn die Laistrigonen sind riesenhafte Wesen und Menschenfresser. Die Schiffe fahren jetzt in einen geschützten Hafen, umgeben von hohen Felsen. Nur Odysseus, der bleibt vorsichtig. Der spürt, irgendwas ist da im Busch. Er ankert mit seinem Schiff etwas außerhalb. Dann schickt er einige seiner Männer los, um herauszufinden, wer an diesem Ort lebt. Die Kundschafter treffen dabei auf eine junge Frau, und das ist die Tochter des Königs Antiphates. Die führt jetzt die Männer zum Palast ihres Vaters. Die warten da jetzt auf den König. Vielleicht hoffen sie auch in diesem Moment auf das, was ja in der Heimat, also in Griechenland, eine ganz zentrale Bedeutung besitzt, nämlich Gastfreundschaft und damit verbunden auch Schutz. Doch diese Hoffnung, die wird enttäuscht. Als Antiphates die Männer empfängt, gibt es jetzt keine Begrüßung und auch keine Gastfreundschaft.
Denn er greift einen der Männer an, tötet und verschlingt ihn. Die anderen fliehen voller Panik zurück zum Hafen. Doch damit beginnt erst die eigentliche Katastrophe, denn die Laistrigonen versammeln sich auf den Klippen über den Schiffen, sind wirklich gewaltige Gestalten, die mit der bloßen Kraft, also mit ihrer sozusagen muskulären Kraft, Felsen aus der Landschaft reißen und auf die Flotte schleudern. Ein Schiff nach dem anderen wird getroffen und zerschmettert. Homer beschreibt, wie die Laistrigonen die getöteten Männer wie Fische aufspießen und forttragen. Die Hoffnung auf Rettung endet also in einem Massaker. Am Ende ist die Flotte des Odysseus fast vollständig vernichtet. 11 der 12 Schiffe, mit denen er einst Troja verlassen hat, gehen dabei verloren. Ein Großteil seiner Gefährten ist tot. Allein weil Odysseus sein eigenes Schiff außerhalb des Hafens zurückgelassen hat, gelingt es ihm, mit wenigen Überlebenden zu flüchten.
Der einst große König von Ithaka, der Sieger von Troja, verliert damit immer mehr von dem, was ihn einmal ausgezeichnet hat, nämlich seine Flotte und fast alle seiner Gefährten. Du hast es gerade gesagt, Odysseus überlebt, Aber der Weg nach Hause ist jetzt natürlich noch deutlich schwieriger als zuvor. Grund genug für uns heute, weiter über eine der berühmtesten Reisen der Menschheitsgeschichte zu sprechen. Wir sprechen dabei über eine Reise in das Reich der Toten, über Sirenen, deren Stimmen kein Mensch widerstehen kann, über Entscheidungen, bei denen selbst ein Held keine richtige Wahl mehr hat und über die vielleicht größte Versuchung überhaupt, nämlich die Möglichkeit, unsterblich zu werden.
Aber wir reden auch darüber, warum uns eine so alte Geschichte überhaupt noch berührt, warum dazu gerade sogar ein neuer Kinofilm läuft, welche Rolle Frauen in der Welt Homers hatten und ob in der Odyssee nicht die Motive liegen, die uns alle viel vertrauter sind, als wir vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Niklas, wir haben ja letzte Folge schon unglaublich viel besprochen. Dabei deckt es wirklich nur so einen Teil der Odyssee ab. Der größere Teil steht uns heute noch bevor. Muss schon mal sagen, wir können nicht jede einzelne Station besprechen. Dafür ist es dann einfach zu feingliedrig. Also Homer hat es ja ein riesiges Epos da geschaffen. Deswegen haben wir ja auch uns dafür entschieden, zwei Folgen zu machen. Und uns war es auch wichtig, dass wir nochmal neue Blickwinkel mit in die heutige Geschichte reinnehmen. Zum Beispiel, welche Bedeutung hatten Frauen denn in der homerischen Welt?
Ja, und welche Stereotypen eben dahinter auch immer stecken. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Auch darüber werden wir reden.
Und vor allen Dingen, warum ist dieser Stoff bis heute noch so begeistert? Also das ist der Punkt, dieser Gegenwartsbezug. Das werden wir heute wieder mit Martin Zimmermann, Professor für alte Geschichte bei uns an der LMU München, machen. Und ja, und ich denke, wir machen mal weiter mit der Geschichte, oder?
Würde ich auch sagen, wir sind also jetzt an dem Punkt nach der Katastrophe im Land der Laistrigonen. Da ist nämlich für Odysseus im Grunde nichts mehr wie vorher. Der Mann, der mit 12 Schiffen aus Troja aufgebrochen ist, hat jetzt also nur noch ein einziges Schiff. Ich könnte auch sagen, der große Heerführer ist zum Anführer einer ganz kleinen Gruppe von Überlebenden geworden. Mit diesen letzten Gefährten setzt er seine Reise fort, bis sie schließlich eine weitere Insel erreichen. So, Hannes, und jetzt kommt mal wieder der Aussprache-Endgegner. Ich glaube, man spricht sie Ajaja aus. Es ist in jedem Fall die Heimat von Kirke. Anders als bei den Laistrigonen begegnet Odysseus hier jetzt keine offene Gewalt. Die Gefahr ist diesmal eine ganz andere. Odysseus teilt seine verbliebenen Männer, angekommen auf der Insel, in zwei Gruppen. Und eine davon, die macht sich jetzt auf den Weg ins Landesinnere. Dort entdecken sie ein ungewöhnliches Haus, das steht mitten in der Wildnis, umgeben von wilden Tieren, also Wölfen und Löwen. Doch diese Tiere, die greifen nicht an. Sie wirken geradezu fast zahm, ja, wie verzaubert.
Es muss wohl eine ganz bizarre Situation sein. Also Homer schreibt das wirklich wie so eine Zauberwelt. Und ja, im Inneren dieser Insel, da lebt Kirke, eine ganz mächtige Zauberin. Und die empfängt die Männer jetzt freundlich. Also ganz anders als die Laistrigonen, die Menschenfresser. Die bietet ihnen jetzt Essen und Trinken an. Eigentlich genau das, was Odysseus und seine Gefährten seit eigentlich den Anbeginn der Reise immer wollten. Gastfreundschaft, Schutz oder irgendwie auch ein bisschen Hilfe. Doch wieder trügt hier der erste Eindruck. Denn Kirke hat das Essen mit einem Zaubermittel versehen. Und plötzlich verlieren die Männer, oder zumindest ein Teil der Männer, das, was sie eigentlich ausmacht, nämlich die menschliche Gestalt. Die werden nämlich jetzt in Schweine verwandelt. Nur ein Gefährte kann entkommen und Odysseus davor warnen. Und wieder muss jetzt Odysseus einen Weg finden, musst du dir ja vorstellen. Der steht jetzt da, die Hälfte seiner noch wenigen übrig gebliebenen Gefährten sind jetzt auf einmal Schweine. Also, er weiß, Stärke reicht jetzt hier gegen eine Zauberin nicht aus. Und deswegen müssen höhere Mächte zu Hilfe kommen. Auf dem Weg zur Kirke begegnet ihm jetzt Hermes, der Bote der Götter. Und der gibt jetzt Odysseus ein besonderes Kraut, das ihn vor Kirkes Zauber schützen soll.
Und das wirkt, denn als Kirke versucht, auch ihn zu verwandeln, bleibt der Zauber wirkungslos. Dann wird groß diskutiert, was passiert jetzt mit meinen Männern beziehungsweise Schweinen. Ja, und dann geht's trotzdem irgendwie doch relativ schnell, denn Odysseus zwingt sie regelrecht, seine Männer zurückzuverwandeln. Das gelingt dann auch, die Gefahr scheint also überwunden, eigentlich, denn jetzt passiert doch etwas Erstaunliches. Der Mann, der seit Jahren nur das Ziel verfolgt, nach Hause zu seinen Liebsten zu gelangen, bleibt auf einmal auf eben dieser Insel. Jetzt nicht für ein paar Tage, nicht für ein paar Wochen, sondern ein ganzes Jahr. Warum das so ist, klären wir nun mit unserem Experten, der schon in der letzten Folge bei uns war. Martin Zimmermann, Professor für alte Geschichte der LMU München, ist bei uns. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge gesehen, Martin, dass du auch als Gesprächsgast bei einigen Fernsehdokumentationen zu Odysseus eingebunden gewesen bist. Das Thema, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, scheint also auch in den Medien immer noch sich größter Beliebtheit zu erfreuen.
Ja, also die Geschichte um Odysseus und die Odyssee bilden einfach unglaublich viel Stoff für verschiedene Geschichten und man kann immer wieder daran anknüpfen. Das ist sozusagen eine der ganz großen Meistergeschichten der abendländischen Literaturgeschichte. Und das ist natürlich wie bei all diesen antiken Geschichten auch so, man kann die immer neu auch erzählen und neu in neue Formen kleiden, um sie dem zeitgenössischen Publikum wieder schmackhaft zu machen.
Und zwar, glaube ich, eine Superhelden-Doku. Da war, glaube ich, Odysseus, genau. Folge 1.
Genau.
Und zwischen Spider-Man und...
ja, und dann ist es natürlich etwas, was immer wieder für diese antiken Stoffe ganz kennzeichnend ist, dass es so einen Wettstreit gibt zwischen denen, die die Wahrheit in diesen Texten suchen wollen und davon ausgehen, dass es tatsächlich alles passiert ist. Das gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich versuchen und alle Orte lokalisieren wollen, die genannt worden sind. Das ist die eine Seite und die andere Seite, das ist die Seite, die ich eher vertrete, die das als literarischen Stoff würdigt und einfach den Dichter für seinen Erfindungsreichtum lobt und sich gar nicht auf die Suche macht, nach jedenfalls nicht nach den Örtlichkeiten, sondern danach fragt, was erzählt uns der Dichter in der Präsentation des Stoffes über seine eigene Zeit.
Ja. Lass uns in diesen Erfindungsreichtum weiter reingehen. Also die Begegnung mit Kirke, die ich deshalb so spannend finde, weil nach all den Monstern und Kämpfen plötzlich eine ganz andere Form von Gefahr dort erlebbar gemacht wird. Es geht eben nicht mehr darum, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes am Leben zu bleiben, sondern es geht um die Frage, ob Odysseus überhaupt noch weiterziehen will. Martin, mit Kirke begegnet uns jetzt eine der auffälligsten Frauenfiguren der Odyssee. Sie ist jetzt keine hilflose Nebenfigur, sondern eine unglaublich mächtige Gestalt, die Odysseus zunächst einmal ja auch kontrolliert. Welche Rollen spielen solche Frauenfiguren generell in Homers Welt und was macht Kirke persönlich so faszinierend?
Also mit Kirke ist, nachdem Penelope als die Gattin von Odysseus schon eingeführt worden ist, eine der ganz großen wichtigen Frauenfiguren in diesem Epos genannt. Das Interessante an Kirke ist, dass sie als also eine Frau, die Zauberkräfte hat, diese Gefährten von Odysseus verwandelt in Schweine und Odysseus selbst mit Hilfe von Hermes vor diesem Zauber geschützt ist. Er gibt ihm eben halt ein Hilfsmittel, das diesen Zauber unwirksam macht und er kann deshalb ins Gespräch mit dieser Frau kommen und dieses Gespräch führt eben auch dazu, dass sie als Mann und Frau zusammenkommen, also dass sie sich bereit erklärt, das Lager mit ihm zu teilen, also mit ihm Sex zu haben. Und man könnte jetzt daraus schließen, dass die Frau, weil dieser sozusagen das Beilager so eine wichtige Rolle spielt, eine schwache Figur ist. Aber das ist mitnichten so. Die Frauenfiguren in der Odyssee sind als starke Frauen angelegt. Kirke ist eine Frau, die Zauberkräfte hat, die Odysseus auch Weisungen geben kann, was er als nächstes tun sollte, sich auf den Weg in die Unterwelt macht, die Kräfte beherrscht und die Opferungen beherrscht, um die Seelen der Unterwelt zum Sprechen zu bringen. Danach, darüber sprechen wir noch, kommt dann mit Kalypso, Nausikaa und Penelope. Nochmal drei Frauenfiguren, die ganz eigene Konturen haben und wirklich faszinierend sind. Und der Umgang von Odysseus mit diesen Frauen ist von einer Kollegin oder einem Kollegen, ich erinnere das nicht mehr ganz genau, so ein bisschen auf den Begriff gebracht worden, Odysseus, der Frauenversteher. Der hat die Fähigkeit, mit diesen Frauen in Kommunikation zu treten, auch auf Augenhöhe mit denen zu kommunizieren und das in einer patriarchalischen Welt, in der die Frauen ja rechtlos waren. Eine Frau in der wirklichen archaischen Zeit konnte ja nicht mal mehr einen Vertrag machen ohne irgendwie die Unterschrift ihres Mannes. Die war komplett rechtlos. Und jetzt haben wir so starke Frauenfiguren, die klug sind, die magische Kräfte beherrschen, wie die Kirke, die Kalypso, das ist eine Göttin. Eine Göttin, bei der er sich sehr lange aufhält, Nausikaa, ein gerade heiratsfähiges Mädchen, das unheimlich klug ist und den Odysseus am eigenen Hof ihres Vaters einführt, und Penelope, im Grunde genommen das weibliche Gegenbild des listenreichen Odysseus. Die ist ja auch unglaublich listenreich mit diesem gewebten Teppich, den sie immer wieder, oder diesem Tuch, das sie immer wieder auflöst und so weiter. Das ist sehr interessant. Frauenfiguren, die auf Augenhöhe mit unserem Helden kommunizieren.
Ich finde das auch deshalb total spannend, weil in moderneren Adaptionen oder wenn der Stoff dann wieder aufgegriffen wurde, das ja eigentlich dann wegbricht, was du jetzt alles geschildert hast, sondern da werden sie sehr so auf ihre sexuellen Reize im Grunde reduziert. Die Penelope, die wartet da die ganze Zeit und das Einzige, was sie im Grunde zu bieten hat, ist ihre Weiblichkeit, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber ja, da steckt eigentlich dann viel mehr drin bei Homer selbst.
Ja, finde ich jedenfalls. Ich finde, dass da wesentlich mehr drin steckt, und natürlich spielen die weiblichen Reize eine wichtige Rolle. Aber was ja auch interessant ist, ist zum Beispiel, dass, da sprechen wir vielleicht noch drüber, dass Odysseus nach mehr als 7 Jahren bei Kalypso sich trotzdem für seine Frau entscheidet und auch expliziert wird, dass seine Frau nicht so schön ist wie diese Göttin und mittlerweile ja auch in die Jahre gekommen ist. Also wo ganz andere Koordinaten plötzlich reingebracht werden, oder dass er eben halt auch den Versuch der Verbandelung mit Nausikaa abwehrt und sagt, sie muss einen anderen Mann haben. Ich will jetzt keinen Sex mit diesem 17-jährigen Mädchen haben, das mich da am Strand aufgelesen hat, ne? Sondern die hat eine eigene Geschichte, die hat eine eigene Ehe und eine eigene Zukunft, die mit mir nichts zu tun hat. Und das sind so Erzählungen, die, finde ich, was das Verhältnis von Frauen und Männern angeht, sehr wichtig. Dass diese Frauen in der modernen Wahrnehmung gerne auf Sexualität reduziert werden, das Bezirzen von Kirke und so weiter sprichwörtlich geworden ist, das hat zu tun mit einer rein männlichen Rezeption dieser Werke. Die, also einer männlichen Rezeption, die genau diese Dinge allein sehen wollte und sich daran erfreut hat, an den tollen, schönen Frauen, die ohne Ende zu beischlafen mit dem Helden bereit sind. Ja, und das reduziert aber im Grunde genommen die Erzählung des Dichters selbst.
Und um auf Kirke zurückzukommen, die hat dann noch eine ganz weitere wichtige Funktion in der Odyssee, denn sie erklärt ihm ja, dass der Weg nach Hause, nach Ithaka, nicht direkt über das Meer jetzt erfolgen kann, sondern dass er zunächst an einen Ort gelangen muss, ja, von dem normalerweise niemand zurückkehrt, nämlich in das Reich der Toten. Denn Odysseus braucht Antworten erst. Nach Jahren der Irrfahrt weiß er plötzlich nicht mehr, welchen Weg er nehmen muss, also welche Gefahren auch noch vor ihm liegen und ob er seine Heimat überhaupt jemals wieder erreichen wird. Und diese Antwort kann laut Kirke ihm nur ein Mann geben, und das ist Teresias, der berühmte Seher. Doch das Problem ist, jetzt könnte man denken, okay, geht man halt zu Teresias hin und fragt ihn, wo es lang geht, aber der lebt nicht mehr, der ist schon tot. Also muss Odysseus die Grenze überschreiten, die eigentlich kein Mensch überschreiten darf. Er muss in die Unterwelt. So, Martin, Niklas, wir reisen jetzt hier gedanklich zu dritt in die Unterwelt, in den Hades der griechischen Mythologie. Ich glaube, wir haben alle so gewisse Vorstellungen von diesem Ort. Niklas,
hast du, also ich habe zum Glück nicht so richtige Vorstellungen. Also.
Niklas, jetzt musst du mal rausrücken. Was meinst du? Was sind so deine ersten Assoziationen, wenn du an den Hades denkst?
Naja, es ist ja auf jeden Fall irgendwie was anderes als das, was wir uns irgendwie als christliche Hölle vorstellen, weil da denkt man irgendwie dann nicht unbedingt an etwas, was unten liegt, also ich zumindest nicht direkt. Also ich stelle mir vor, man steigt da irgendwie in so eine Art Höhle herunter. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Kerberos. Drei Köpfe hat er, glaube ich, ne, der Höllenhund, der eben die Unterwelt bewacht. Also ja, da läuft es mir jetzt schon kalt den Rücken runter.
Ja, und man denkt einmal so eine totale Dunkelheit oder so eine bedrohliche Atmosphäre. Mhm. Also man sieht das ja auch in anderen Sagen und Mythen, so eine Unterwelt als Ort des Unbekannten. Und was ich auch ganz wichtig finde und was wir jetzt auch gleich sehen werden, die Toten, die leben ja irgendwie da unten noch. Also man kann ja wirklich auch in Kontakt mit denen treten. Martin, kannst du vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen? Was waren so die griechischen Vorstellungen von diesem Ort und wie bedeutend war der auch so im, vielleicht so ein bisschen im Alltag oder in der Jenseitsvorstellung der Griechen?
Also ganz wichtig ist natürlich die Vorstellung gewesen, dass es ein Leben nach dem Tod gab. Also dass die Seele den Körper verlassen hat und man weiterlebte. Man kann das auch bei Homer lesen. Also als Hektor stirbt, da entweicht die Seele aus der Wunde seines Körpers. Und dieses Weiterleben ist ganz wichtig gewesen, diese Vorstellung vom Weiterleben. Und dann musste man sich natürlich auch einen Ort ausdenken im Jenseits. Hier in der Odyssee ist das auf der anderen Seite des Okeanos, sozusagen an der anderen Seite der Welt, an den Rändern der Welt, kommt man in diese Unterwelt und kann dort hinabsteigen. Und was im Grunde genommen sehr wichtig war, und darauf wird es ja auch in der Odyssee reduziert, ist, dass man dorthin geht, wie später das auch Aeneas bei Vergil macht oder andere große, Herakles war ja auch in der Unterwelt, und man geht dorthin, um nur die ganz großen, bedeutenden Personen nochmal zu treffen. In unserem Fall ist das ganz anrührend, die Mutter des Odysseus, der er dort begegnet und die ihm dann, und das ist ganz wichtig für den Fortlauf der Erzählung, die ihm davon berichtet, dass Penelope treu ist und auf ihn wartet, dass der Sohn gedeiht und so weiter. Ne? Und da so nochmal so einen Impetus gibt, diese Reise in die Heimat und nach Hause fortzusetzen. Dann das Treffen der großen Helden, Achill, Agamemnon, und das ist eben halt eine ganz andere Frauengeschichte als die von der Penelope, der von Klytämnestra und ihrem Lover, dem Aigisthos, umgebracht wird nach der Rückkehr vom Trojanischen Krieg. Die hat ihn ja jahrelang betrogen. Jetzt taucht der Mann plötzlich wieder auf nach dem Krieg und wird gleich gemeuchelt. Also eine ganz andere Frauengeschichte, ein ganz anderes Frauenbild und andere große Helden und dann natürlich aber auch die in der Unterwelt sozusagen festgehalten sind, wie Tantalos oder Sisyphos, der diesen Stein den Berg hinaufrollen muss. Und auch die sieht der Odysseus, kommt also immer weiter in diese Unterwelt rein, und diese Erzählung zielt natürlich auch darauf ab, die Existenz dieser Vorstellung eines Jenseits zu untermauern. Die Zeitgenossen haben neben diesem dunklen und unheimlichen Hades auch ganz andere Vorstellungen gehabt. Das Elysium, die Insel der Seligen als Jenseits. Es gab Vorstellungen davon, dass die Seelen der Toten auf dem Mond sind und ähnliches. Also wo das dann hell wird, ja, ganz hell und freundlich. Auch das hat man eingeführt. Und man hat auch sehr schnell so ein Unterweltsgericht eingeführt. Der Minos taucht ja zum Beispiel auch auf als Richter der Unterwelt. Die Leute kommen in die Unterwelt und dann wird Urteil darüber gefällt, wie habt ihr euer Leben geführt. Und je nachdem, wie ihr euer Leben geführt habt, wird euch der Platz im Hades zugeordnet. Was für die Geschichte der Odyssee sehr wichtig ist, ist, dass das diesen Impetus gibt, eben halt weiterzureisen, weiterzumachen und gewissermaßen auch mit den großen Helden noch einmal gesprochen haben zu können, denen man sich selbst zurechnet.
Und wenn wir jetzt nochmal weiter in die Odyssee blicken, also ganz konkret, was Odysseus jetzt da in dieser Unterwelt macht. Er soll ja Teresias mit ihm sprechen, also mit den blinden Seher. Da passieren ja auch noch einige Sachen, die für die weitere Irrfahrt auch wichtig sind. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen?
Das Gespräch mit einem Seher oder das Gespräch mit dem Teresias ist natürlich ganz wichtig, um mit einem Blick in die Zukunft die Sinnhaftigkeit des Handelns und dieses Weges, den er zurücklegt, nochmal zu untermauern. Also wenn der Seher sagt, es gibt ein gutes Ende und du wirst die Heimat erreichen, und das kann ich schon erkennen, ist das ja ganz wichtig als Handlungsimpuls, um dann auch die Kirke zu verlassen und mit den Gefährten sich wieder weiter auf den Weg zu machen. Das ist ganz wichtig. Und dieser Teresias ist eben halt für die antiken Zeitgenossen eine ganz wahnsinnig spannende Seherfigur gewesen. Der ist auch beladen worden mit ganz vielen Geschichten. Man hat sich zum Beispiel vorgestellt, dass der Teresias zur Frau wurde und als Seher herausbekommen wollte, wie das sexuelle Empfinden von Frauen ist, um das den Männern schildern zu können. Ja, also solche Geschichten bilden sich um den rum. Das ist also der Teresias, der ist ein Seher, der wirklich alles sehen kann und über alles berichten kann. Und deshalb ist es eine ganz wichtige Referenz. Und dann das nette Beiwerk eben halt Mama, Achill, Agamemnon und die anderen auch noch zu sehen und kurz zu sprechen.
Und er warnt ihn ja auch ganz konkret, dass er die Rinder des Helios nicht essen soll. Wir gehen mal weiter in der Geschichte, denn das wird noch zentral. Ich kann schon mal verraten, es wird natürlich nicht bei dieser Grenzerfahrung für Odysseus bleiben. Welch Wunder, denn schon bald kommen die nächsten Prüfungen und sie kommen in Gestalt der Sirenen. Das sind übernatürliche Wesen, deren Gesang so schön und verführerisch ist, dass kein Mensch ihm widerstehen kann. Wer ihn hört, vergisst alles andere, seine Heimat, seine Familie, ja sein eigenes Leben. Die Seefahrer folgen den Stimmen der Sirenen, doch Odysseus ist ja durch Kirke gewarnt worden, eben vor den Sirenen. Er verschließt seinen Männern deshalb die Ohren mit Wachs, damit sie eben den Gesang nicht hören können. Aber er selbst, er ist ja auch ein Held, wir haben ja gehört, der geht keiner Herausforderung aus dem Weg. Er trifft eine andere Entscheidung. Er will nämlich wissen, was kein Mensch vor ihm gehört und überlebt hat. Also lässt er sich an den Mast seines Schiffes binden. Seine Männer fordert er auf, ihn unter keinen Umständen zu befreien, egal was er sagt, egal wie sehr er sie anfleht. Tatsächlich beginnt dann der Gesang der Sirenen. Darin locken die Verführerinnen Odysseus nicht nur mit Reichtum oder Macht, sie locken ihn mit Wissen. In ihrem Gesang behaupten sie, alles zu kennen. Den Krieg um Troja, Odysseus Heldentaten und mehr noch, alles, was auf der Welt geschieht. Genau das zieht Odysseus in ihren Bann. Er befiehlt seinen Männern, ihn loszubinden, doch die hören, wie er befohlen wurde, nicht auf ihren Anführer und rudern stattdessen weiter, bis der Gesang dann langsam leiser wird und schließlich ganz verschwindet. Martin, bei den Sirenen, da passiert ja etwas Spannendes. Odysseus gewinnt nicht, weil er stärker ist als die Versuchung. Er gewinnt, weil er vorher weiß, dass er schwach sein wird. Ist genau das vielleicht ein besonderer Teil seines Wesens oder seiner Klugheit?
Ja, natürlich. Also, dass er eben diese Schilderung der Kirke aufnimmt und dann aber eben auch dieser Gefahr bewusst entgegentritt und diese Gefahr bewusst annimmt. Also, nachdem er gewarnt worden ist und alle seinen Männern die Ohren verstopft worden sind, sich selbst an den Mast binden zu lassen und sich dem auszusetzen, einer der dramatischsten psychischen Wirkungen, die man nach antiker Vorstellung in dieser Zeit erleben kann, ist etwas Ungeheuerliches. Über diese Sirenen wusste man in der Antike eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene Geschichten, wer die eigentlich waren, diese geflügelten Wesen. Die hatten irgendwie auch etwas mit der Unterwelt zu tun. Es wird ja da in der Odyssee auch darüber berichtet, dass die Insel, auf der sie leben, voller Menschenknochen ist, ohne dass aber geschildert wird, wie sie eigentlich Menschen umbringen und wie die ums Leben kommen. Aber sie haben etwas an sich, was wirklich ja Todesgefahr bedeutet. Und das ist ja aber auch interessant. Also dieses Allwissen von Geschichten, von Krieg, von den Leuten, die vorbeikommen, und dieser betörende Gesang, der so anziehend ist, dass man ihm eigentlich nicht entkommen kann. Und Odysseus entkommt ihn eben halt mit diesem Trick und mit dieser List. Und das ist eben nur eine weitere Etappe auf diesem Weg in die alte Heimat zurück. Denn eigentlich, und das ist ja in der Prophezeiung der Kirke auch so angelegt, kommt man als Seefahrer nicht an denen vorbei. Kann das eigentlich nicht. Aber er kann das. Er widersteht diesem Gesang, weil er eben halt auch gefesselt ist und seine Kameraden ihn auch nicht losbinden, trotz eindringlicher Aufforderungen. Und das ist ein interessantes Bild, eine interessante Episode.
Aber die Frauen werden doch hier in dem Fall, ich sage jetzt eher als etwas Weibliches, doch wieder eher so als Gefahr dargestellt oder als so verführend. Also kommen hier doch so ein paar Stereotype vielleicht doch durch oder könnte man solche Geschlechterstereotype damit reinlesen?
Das könnte man machen, aber das ist eigentlich in den antiken Schilderungen nicht so, dass Gefahren von Frauen ausgehen, in denen sie gewissermaßen ja die Männer zu etwas bringen, was sie eigentlich nicht tun wollen. Das ist ein Narrativ, das in einer patriarchalischen Gesellschaft eigentlich nicht möglich ist. Also wenn man die gleichzeitigen Erzählungen etwa eines Hesiod anschaut, der sagt dann eben halt zum Beispiel, ja, also wenn du 30 bist, ist es Zeit, eine Frau zu heiraten. Und sie aber, pass aber, wenn du eine Frau heiratest, auf, dass die Nachbarn nicht heimlich darüber feixen, dass du dir ausgerechnet die ausgesucht hast, weil die eigentlich nicht arbeitet und dir nur sozusagen die Speisekammer leer frisst und die du nicht richtig in den Griff kriegst. Also Frauen als die großen Verführerinnen, das ist nicht der große Stoff, der in dieser Zeit so stark präsent ist. Und das sind ja auch keine Frauen, das sind ja Frauenwesen, die geflügelt sind. Das geht ja schon so rüber in diesen Monsterbereich. Also was man von den Sirenen zum Beispiel auch erzählt, ist, dass sie diese Flügel bekommen, weil sie sich als Mädchen weigern zu heiraten. Also die sind sozusagen mit einem Fluch belegt, weil sie sich der männlichen Welt nicht unterwerfen und das dann gewissermaßen umdrehen und Rache ausüben. Aber das ist einfach nur eine spannende Geschichte und man sollte nicht zu viel jetzt in Rollenverhalten oder Rollenzuschreibungen da hineingeheimnissen.
Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass es wirklich Schlag auf Schlag mittlerweile geht bei dieser Irrfahrt, dieser Odyssee von Odysseus. Vielleicht sind auch die letzten Etappen seiner Reisen die härtesten, will jetzt da kein Urteil fällen, aber wenn man jetzt einfach sieht, was danach passiert oder was er noch alles erleben wird, dann muss man sich schon die Frage stellen. Denn zunächst müssen Odysseus und seine Männer zwischen Skylla und Charybdis hindurch. Das sind jetzt zwei Gefahren, die in der griechischen Mythologie bis heute ja schon fast sprichwörtlich geworden sind, also die sich auf jeden Fall überdauert haben, die man vielleicht auch kennt, zumindest Skylla. Aber wir fangen mal mit Charybdis an. Das ist ein gewaltiger Strudel, der ganze Schiffe in die Tiefe reißen kann. Und die andere Gefahr, zwischen der er sich entscheiden muss, ist eben Skylla. Ein furchteinflößendes Ungeheuer, das in einer Höhle über dem Meer lauert. Homer beschreibt sie mit 6 Köpfen und langen Hälsen. Wir haben ja vorhin auch Kerberos angesprochen. Also dieses Motiv, mehrköpfige Ungeheuer, taucht häufiger auf. Das ist eine Gestalt, die vielleicht auch deshalb so bedrohlich wirkt, weil sie nicht einfach jetzt nur einen einzelnen Gegner darstellt. Ein mehrköpfiges Monster kann ja aus vielen Richtungen gleichzeitig angreifen. Und genau vor dieser Wahl steht Odysseus nun. Gehe ich eher zu diesem Strudel oder zu diesem Monster? Und auch diesmal gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch, keine List wie gegen Polyphem, mit der er alles retten kann. Auch hier hat Kirke ihn vor den beiden Gefahren gewarnt und Odysseus weiß, er muss wieder eine Entscheidung treffen, das gehört zum Heldentum dazu. Und er entscheidet sich für Skylla. Er steuert das Schiff an ihr vorbei, doch er sagt seinen Männern nichts davon. Also er sagt nichts von der Gefahr, die jetzt auf sie lauert, weil er vielleicht auch weiß, dass seine Männer zu schwach dafür sind oder weil sie vielleicht in Angst und Panik verfallen würden. Und tatsächlich geschieht genau das, was Kirke angekündigt hat. Das Schiff entkommt zwar, aber Skylla greift an. Mit ihren 6 Köpfen reißt sie 6 Gefährten des Odysseus vom Schiff und die anderen überleben. Also wieder eine gewisse Dezimierung der Gefährten, aber Odysseus als Hauptheld, der macht weiter.
Die Reise geht deshalb weiter. Schließlich erreichen die Überlebenden die Insel Trinakia, die Insel des Sonnengottes Helios. Wir haben schon angesprochen, hier weiden seine heiligen Rinder. Eigentlich kennt Odysseus die Warnung, die Tiere dürfen unter keinen Umständen angerührt werden. Doch als die Männer dort festsitzen und der Hunger immer größer wird, brechen sie das Verbot, also seine Männer. Sie schlachten die Rinder. Damit erfüllt sich die Prophezeiung aus dem Reich der Toten. Denn als sie wieder aufbrechen, wird ihr Schiff zerstört. Alle verbliebenen Gefährten des Odysseus sterben. Der Mann, der einst mit 12 Schiffen aus Troja aufgebrochen ist, bleibt nun also allein zurück. Tagelang treibt er auf den Trümmern seines Schiffes über das Meer, bis er schließlich eine weitere Insel erreicht, Ogygia, die Heimat der Nymphe Kalypso. Dort wartet die vielleicht letzte große Versuchung, denn Kalypso bietet ihm etwas an, dass selbst die größten Helden nicht erreichen können, Unsterblichkeit. Aber der Preis dafür wäre, dass Odysseus seine Heimat endgültig aufgeben müsste, also seine Familie, seine Vergangenheit, alles, wofür er die ganzen Abenteuer auf sich genommen hat. Also, klar, der Held, was entscheidet er? Er entscheidet sich dagegen. Er entscheidet sich für seine Heimat, für Ithaka, für ein menschliches Leben und damit für die Rückkehr. Martin, das sollten wir uns aber trotzdem nochmal vor Augen führen. Wir sprechen über eine Welt, in der die Helden alles dafür tun, damit ihr Name nicht vergessen wird, damit sie quasi in die Annalen eingehen und eine riesige Bedeutung haben. Jetzt bekommt Odysseus sogar angeboten, die Grenze des Menschseins vollständig zu überwinden. Er könnte den Tod austricksen, entscheidet sich aber dagegen. Was sagt das über den Helden Odysseus aus?
Ja, also interessant an Kalypso ist, dass sie eine Göttin ist. Und das ist ja ganz entscheidend in der Odyssee, aber auch in der Ilias, dass die Götter ja präsent sind. Die Götter sind anthropomorph, die sind wie Menschen. Die greifen in das Geschehen ein. Die Athene ist ja immer anwesend und schützt den Odysseus und schützt den Telemach und so weiter. Und Kalypso ist eine Göttin, also einer niederen Kategorie von Gottheiten. Natürlich zeitlos schön, eine unheimlich tolle Frau. Und Odysseus kommt von dieser Insel ja nicht weg, weil er hat keine Gefährten mehr, er hat kein Schiff mehr. Er ist im Grunde genommen an diese Insel gebunden und ist jetzt 7,5 Jahre da. Und die Kalypso möchte ja jede Nacht Sex mit Odysseus haben. 2500 Mal hat Odysseus mit ihr geschlafen, als er die Insel verlässt. Das wird ja von Homer ausdrücklich beschrieben, dass er jede Nacht bei ihr liegen muss, dass sie das will. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er bei ihr sozusagen Gastrecht hat. Und das ist auch sehr eindrücklich. Homer schreibt gleichzeitig, dass Odysseus tagsüber am Meer sitzt und weinend auf das Meer schaut, weil er weg will. Also der findet nicht seine persönliche Erfüllung in dieser endlosen Kette von Sexgeschichten, sondern er sitzt traurig am Meer, weint und möchte nach Hause. Und dann gibt es die Götterversammlung unter der Leitung von Zeus, die dann sagen, Schluss. Der muss jetzt weiterreisen. Und Hermes wird dann zu Kalypso gesendet und hat gesagt, Kalypso, wir anderen Götter haben beschlossen, Odysseus muss gehen. Und da könnte man ja jetzt dann vermuten, dass sie dann irgendwie sagt, sich weigert als Göttin. Ich bin auch eine Göttin, ich weigere mich, ihn freizugeben, sondern dass sie eben halt sagt, ja, okay, ich gebe ihn frei und nicht nur das. Ich statte ihn aus mit genug Nahrung, ich gebe ihm Material, damit er sich ein Floß bauen kann und weiterfahren kann. Ich verzichte freiwillig auf mein Lebensglück. Und wenn er auch nicht bereit ist, die Unsterblichkeit anzunehmen, habe ich auch keine Waffe mehr, kein Mittel mehr, um ihn festzuhalten. Und ich habe es ja schon erwähnt, auch das erwähnt Homer ausdrücklich. Kalypso ist viel schöner, körperlich, äußerlich, als Penelope. So schön kann Penelope nie sein. Und trotzdem entscheidet er sich für seine Frau und für seinen Oikos und für seine Vergangenheit, die wieder seine Zukunft sein soll.
Eigentlich echt eine irre Geschichte, wenn man sich das überlegt. Also, dass da so ein göttliches Machtwort gesprochen werden musste. Sie sagen, gut, der Kerl hat jetzt genug erlebt, der muss jetzt irgendwann wieder zurück nach Ithaka gelangen. Man sieht, dass die Odyssee sich allmählich dem Ende nähert. Denn nach 20 Jahren, also 10 Jahre Krieg und 10 Jahre Irrfahrt, scheint dann die Odyssee endlich vorbei zu sein. Doch als Odysseus schließlich die Küste Ithakas erreicht, da kehrt er jetzt nicht in eine Welt zurück, die er verlassen hat. Sein Sohn ist erwachsen geworden. Seine Frau wurde jahrelang bedrängt. Sein Besitz wurde verschwendet. Und auch in seinem eigenen Palast, in den eigenen vier Wänden, sitzen 100 Männer ungefähr, die längst davon ausgehen, dass er niemals zurückkehren wird.
Damit sind wir wieder am Anfang dieser Doppelfolge angekommen. Wir erinnern uns, in seinem eigenen Palast haben sich die Freier breit gemacht. Männer, die um Penelope werben, seinen Besitz verschwenden und längst davon ausgehen, dass Odysseus niemals zurückkehren wird. Doch es kommt anders. Es kommt zum sogenannten Freiermord. Martin, wir haben unsere Geschichte zur Odyssee vor 2 Wochen mit dieser brutalen Szene begonnen. Wir sind also jetzt wieder nach 10 Jahren der Irrfahrt bei ihr angekommen. Odysseus tötet die Freier in seinem Palast. Einen nach den anderen streckt er mit seinem Bogen nieder. Unterstützt wird er dabei übrigens von seinem Sohn Telemachos und einigen wenigen Getreuen. Nachdem wir jetzt die ganze Reise hinter uns gebracht haben am Ende dieser Doppelfolge, wie müssen wir diesen Moment verstehen? Ist es jetzt Rache, die Wiederherstellung von Ordnung oder beides?
Das ist sicherlich beides. Und das, was da passiert, ist eigentlich so unerhört. Das sind 108 Männer, die er abschlachtet. Und wie Homer schreibt, der Boden dampft von Blut. Aber nicht nur das. Der bringt ja nicht nur diese Männer um, sondern es gibt ja auch, ich glaube, 10 oder 12 Mägde, die sich mit diesen Freiern vergnügt haben und sich auf die Freier eingelassen haben. Die zwingt Odysseus dazu, das Blut vom Fußboden aufzuwischen, den Raum zu reinigen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Geliebten müssen das Blut ihrer Männer aufwischen und das reinigen. Und danach werden diese Frauen gehängt im Hof. Und noch brutaler, es gibt ja diesen Ziegenhirten, der sich despektierlich gegenüber Odysseus verhalten hat. Dem werden die Nase, die Ohren, die Lippen abgeschnitten, die Hände abgehackt, die Füße abgehackt. Sein Geschlechtsteil wird abgeschnitten und den Hunden vorgeworfen. Das sind Bilder, die mit diesem Odysseus verbunden sind, die, man kann sagen, das ist transgressive Formen von Gewalt, die der ausübt. Und das ist aber vermittelbar gewesen, offenbar für die Zeitgenossen, weil diese Freier symbolisch dafür standen, dass sein Oikos komplett ausgehebelt war, dass die Grundlage durch das Ausfressen, wie man das nennt, entzogen war und dass die in unerhörter Art und Weise das Gastrecht, das man in diesen Häusern hatte, missbraucht haben. Das Gastrecht besteht nicht nur darin, dass man etwas zu essen kriegt, dass man bewirtet wird, dass man vernünftig behandelt wird, sondern das besteht auch darin, dass die das Gastrecht genießen, Gegengaben mitbringen, etwas dabei haben, was sozusagen als Gastgeschenk dem Gastgeber überreicht wird. All das fehlt da ja. Die schlachten einfach die Tiere, die trinken den Wein und so weiter und so weiter. Und damit ist für Odysseus vollkommen klar, die Ordnung kann nur wiederhergestellt werden, wenn das ausgelöscht wird. Wir könnten uns natürlich auch vorstellen, dass man jetzt die 108 Freier so Typ für Typ prüft. Also wie hat der sich benommen, wer hat sich noch schlechter benommen, wer ist eigentlich der Sprecher dieser Freier, wer hat sich am meisten hervorgetan. Das sind ja auch einzelne Figuren, die dann eben halt beratschlagen, dass sie den Telemach umbringen und so weiter und die Penelope endlich dazu zwingen, zu heiraten und sich zu entscheiden. Also man hätte ja sozusagen unterschiedliche Abstufungen von Bestrafung machen können. Nein, aber das ist so ein Rausch der Gewalt. Also auch das Umbringen dieser Mägde, diese Zermetzelung dieses Hirten, das sind ja grausamste Bilder, die da transportiert werden, die aber gleichzeitig ja auch nicht einfach eine neue Ordnung generieren, sondern neue Gefahren mit sich bringen.
Klar, die Rache dann der Angehörigen vor allen Dingen.
Die Rache der Angehörigen. Also das ist ja eine dramatische Situation für Ithaka und Umgebung, dass die eine Generation als Gefährten auf den Schiffen gestorben ist oder auf den Irrfahrten gestorben ist und die nächste Generation dieser Adelsschicht niedergemetzelt wird in dem Freiermord. Die gesamte Sozialstruktur ist außer Takt gebracht und in dieser Zeit ist es in der griechischen Welt eben halt üblich, Blutrache zu üben und natürlich Rache zu nehmen für das, was der Odysseus denen angetan hat, vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt rechtmäßig war, wie die sich verhalten haben oder wie auch immer.
Und deswegen endet ja die Odyssee von Homer nicht mit dem Freiermord, das ist der 22. Gesang, es folgen noch zwei Gesänge. Seine Ehefrau Penelope erkennt ihn dann wieder, nachdem sie ihn nach einem Geheimnis fragt, das nur er wissen kann. Also da wird auch wieder so ein bisschen...
Eine der tollsten Szenen der Odyssee natürlich, dass sie ihn nicht einfach sieht und erkennt, sondern dass sie das gar nicht weiß. Ist das mein Odysseus? Mhm. Und dann mit diesem Trick, also okay, also du kannst hier schlafen, aber ich werde mein Ehebett herausbringen lassen aus dem Zimmer. Und wo dann der Odysseus sagt, das Ehebett herausbringen, willst du das denn machen? Das habe ich doch um diesen Olivenbaum gebracht, das ist unverrückbar. Und dann sagt Penelope, du bist es. Odysseus, du bist es. Und dann kommt eine tolle Szene, wo sie dann eben halt das Lager teilen und in einer ganz tollen Beschreibung dann dieser Liebesakt dargestellt wird mit Tau, der auf Blüten fällt und ähnliches. Also eine ganz tolle, großartige Wiedererkennensepisode nach dem Freiermord.
Jetzt könnte man sagen, das ist ja das große Happy End an der Geschichte. Er sieht dann auch seinen Vater wieder, der ja auch jahrelang geglaubt hat, dass sein Sohn gestorben ist. Aber die Familien der getöteten Freier wollen eben Rache. Und jetzt droht sich diese Gewaltspirale wieder erneut zu drehen, bis dann wieder, und das sind wir wieder bei dem göttlichen Urteil, sage ich jetzt mal, bis Athene und Zeus höchstpersönlich eingreifen und sagen, so, jetzt ist Schluss. Und damit eben diesen Konflikt beenden. Und damit endet dann auch die Odyssee von Homer wieder durch den Hinweis, dass eben anscheinend nur die Götter eine Ordnung dauerhaft wiederherstellen können. Zumindest interpretiere ich das so. Und was sagt das eben über den Götterglauben dann aus?
Ja, also was damit signalisiert wird, ist, dass die Menschen nicht in der Lage sind, selbst einen Richtspruch zu geben, der diese sozusagen diese Schraube der Gewalt beendet. Ne? Und in dieser archaischen Zeit sind die Griechen noch nicht bereit, darüber nachzudenken, dass die Menschen selbst in der Lage wären, diese Spirale zu durchbrechen oder abzuschneiden oder zu unterbrechen oder wie auch immer man das beschreiben will. Das haben wir 200 Jahre später, ist das anders. Im 5. Jahrhundert sind die Rachegöttinnen, die Erinnyen, das sind so Gestalten, die unglaublich eklig sind, voller Eiter und die auftauchen und die Leute dazu bringen, Rache zu üben, Blutrache zu üben, dass die verbannt werden aus der Mythologie, aus der Welt, in den Tragödienhandel. Der Mensch selbst muss diesen Kreislauf durchbrechen und muss selbst Recht sprechen. Und das aber vor dem Hintergrund der klassischen attischen Demokratie, die Gerichtshöfe hat, wo man wirklich Recht sprechen kann. Das kennt der Dichter der Ilias noch nicht. Da muss die Athene den Schlussstrich ziehen. Ja, also da ist man in der Reflexion, ist man noch nicht in der Lage, einen anderen Weg sich auszumalen.
Martin, Niklas, also wirklich ein riesiger Stoff, den wir besprochen haben. Ich würde trotzdem nochmal vorschlagen, dass wir zum Abschluss nochmal ganz kurz ein bisschen aus der Welt Homers rauszoomen und dadurch auch zurück in unsere Gegenwart kommen, gedanklich. Denn wenn man sich jetzt ganz oberflächlich die Odyssee anschaut, dann könnte man ja sagen, wir sprechen über eine fast 3000 Jahre alte Geschichte, über Götter, Monster, über eine Welt, die ja mit unserer heutigen Zeit zumindest augenscheinlich wenig zu tun hat. Und trotzdem wird diese Geschichte ja immer wieder neu erzählt in Büchern. Wir haben Kinofilme von Christopher Nolan angesprochen. Wir haben andere erinnerungskulturelle Phänomene, die ganz wichtig sind. Vielleicht ganz persönlich zum Abschluss. Wenn ihr jetzt auf diese ganze Reise zurückblickt, die wir in dieser Folge und der letzten Folge gemeinsam gemacht haben, vom Sieger vor Troja bis zum Mann, der allein nach Ithaka zurückkehrt, was meint ihr, warum beschäftigen wir uns noch damit? Warum ist es noch so faszinierend?
Na, jetzt vielleicht auch ein Stück weit mit der modernen Brille, ist natürlich am Ende auch irgendwie eine große Liebesgeschichte. Er will immer zurück nach Hause zu seiner Familie. Aus meiner Sicht eine große Liebesgeschichte auch.
Jüngst gab es ja wieder einen Film, der sich darauf konzentriert, die Begegnung zwischen Odysseus und Penelope allein zu schildern, ne? Also so einen Fokus auf dieser Geschichte zu setzen, die wir ja heute so nicht mehr verstehen können ohne weiteres. Also ich bin nicht davon fasziniert, dass eine Penelope 20 Jahre auf ihren Mann wartet, sondern man sucht sich andere Sachen raus. Das ist so die Fantasy-Geschichten, diese Monster-Geschichten und ähnliches. Das triggert einen, die Liebesgeschichten auch irgendwie, diese Frauenfiguren, die perfekte Welt der Phäaken und anderes. Aber es sind so einzelne Episoden, auf die man so ein Spotlight setzen könnte. Und die große Geschichte der Odyssee ist sicherlich faszinierend, wenn sie als Großwerk ins Kino kommt, aber insgesamt gibt es ja wenige Leute, die sich für diese Odyssee noch begeistern. Odysseus als der große Held und die großen Heldentaten, die Klugheit, die List, das ist etwas, was fasziniert. Aber ich weiß immer nicht, wir sprechen jetzt im Rahmen eines Odyssee-Hypes über die Odyssee. Und ich habe auch in der Vorbereitung dieser Gespräche drüber nachgedacht, das ist so Kulturindustrie. Also würden wir über die Odyssee wirklich sprechen und als eine der ganz wichtigen Marksteine der Literaturgeschichte, wenn das jetzt nicht gerade mit 300 Millionen Dollar Produktionskosten uns um die Ohren gehauen würde, ja. Das ist ja auch ein sperriger Stoff, auch wenn es sehr gute Übersetzungen mittlerweile gibt. Es soll jetzt, glaube ich, auch eine neue Übersetzung gemacht werden, die noch stärker an unserer Sprache dran ist und das eingängiger schildert. Aber es ist ja auch, das muss man sich auch vor Augen halten, eine ganz fremde Welt. Dass man immer wieder auf diese Odyssee zurückkommt, das hat, glaube ich, mit der Erfolgsgeschichte von Mythen ganz allgemein zu tun. Also wenn man einen antiken Mythos anschaut, wenn man sich die Odysseus-Figur anschaut und guckt in einem der einschlägigen mythologischen Lexika nach, was wird über Odysseus eigentlich berichtet, dann entgleitet einem diese Figur komplett. Weil jede Generation schon in der Antike sich ein anderes Odysseus-Bild gemacht hat. Im Athen des 5. Jahrhunderts ist Odysseus eine extrem negative Figur. Da kann man sowas wie den Freiermord und dieses Meucheln des Ziegenhirten und solche Dinge, das kann man nicht mehr verstehen. Man kann nicht mehr verstehen, dass der einfach alle seine Kameraden preisgibt für dieses eine ganz egoistische Ziel, nach Hause zu kommen und ähnliches. Ne? Das sind ja alles Geschichten, die man auch ganz negativ labeln kann. Das ist nicht eben halt eine eindeutig positive Figur, das ist eine faszinierende Figur, eine starke Figur, es ist ein Heros, aber der hat eben auch so viel dunkle Seiten, dass man das auch ganz anders beurteilen kann. Und so kann sich jede Generation ein eigenes Odysseus-Bild schnitzen.
Was ich auch ganz kurz nur historisch betrachtet super interessant finde, ist, um einfach mal zu sehen, gesamthistorisch betrachtet, wie bedeutend diese Zeit des Trojanischen Krieges und danach war, erkennen wir ja letztendlich bis in die Gegenwart hinein. Also viele spätere Städte, Herrscherhäuser oder sogar Völker haben ja auch ihre angebliche Abstammung immer zu Troja irgendwie betont. Also Troja-Heimkehrer, die gründen überall in Europa, insbesondere im Mittelmeerraum, sage ich jetzt mal, Städte, die wir alle noch kennen. Rom, beispielsweise Aeneas aus Troja oder auch London, nämlich der Nachkommen des Aeneas gründen da Troia Nova, das Trinovantum, hieß es ja lange während der keltischen Zeit, das heutige London. Also man sieht ja eigentlich auch noch an solchen Städten, die man heute kennt, die man heute besucht, dass die sich damals irgendwie auf diesen Konflikt oder zumindest übergeordnet auf diese Zeit irgendwie berufen haben. Also das zeigt ja schon auch die Bedeutung, finde ich ein bisschen.
Ja, also Troja ist die Urruine der Menschheit. Also die Flüchtlinge und die Sieger im Trojanischen Krieg sind überall in der Welt gewesen. Das geht bis in die Neuzeit so. Die Universität Oxford behauptet im Mittelalter, sie sei von Philosophen gegründet worden, die trojanische Nachkommen bei sich hatten. Die Entdeckung Amerikas, der asiatische Raum, wird in diese Troja-Geschichte eingeflochten. Also die gesamte Welt hängt an diesem Troja und an diesem Trojanischen Krieg.
Und jetzt sind wir wirklich schon am Ende. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder zu einer neuen Folge, denn du hast ein neues Buch rausgebracht. Das heißt Versunkene Welte, Ruinenstädte in der Antike, von Troja eben bis Pompeji. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch mal uns hier wieder treffen und nicht über ein Massaker, Gemetzel oder irgendwas sprechen, sondern eben auch mal wirklich einen Ort oder den Untergang eines Ortes in den Fokus rücken und vielleicht auch mal über die Auslöschung alte Reiche sprechen irgendwie, keine Ahnung, Babylon oder
Persepolis. Das wäre sicherlich sehr interessant. Also das Buch, das ich geschrieben habe zu den versunkenen Welten, Ruinenstädte in der Antike, ist etwas ganz Neues. Das gibt es bisher in der ganzen Altertumswissenschaft noch nicht. Ich habe mich beschäftigt mit Städten, die schon in der Antike Ruinen waren. Und ich habe jahrelang gesammelt und ungefähr 5000 Ruinenstädte identifiziert und stelle in dem Buch dar, wie man in der Antike mit diesen Ruinen umgegangen ist, wie man die wahrgenommen hat. Und im Grunde genommen, und deshalb passt es natürlich blendend in euren Podcast, ist jede dieser Städte ein Tatort der Geschichte.
Genau, ich habe auch gerade gedacht, als Hannes meinte, vielleicht mal nicht, was hast du gesagt, so sinngemäß Mord und Totschlag, also da wird schon auch Blut geflossen sein beim Untergang,
oder? Aber nicht nur das, man hat auch ganz gemeinschaftlich beschlossen, eine Stadt aufzugeben und woanders hinzuziehen und eine Stadt neu zu gründen. Worum es mir aber, das will ich nur ganz kurz noch sagen, worum es mir in dem Buch aber geht, ist zu zeigen, dass man in der Antike ganz anders als auf Ruinen geguckt, als wir heute. Wir haben so Nostalgie, Sentimentalität, erinnern uns an die großen Kulturen der Vergangenheit. Der Blick ist den antiken Zeitgenossen komplett fremd. Und die einzige Ruine, die großes Interesse gefunden hat, ist natürlich Troja. Aber wenn man im 2. Jahrhundert vor Christus nach Troja gegangen ist, hat man keine Ruine gesehen, sondern eine kleine, brummende Kleinstadt, in der alles neu gebaut war, um den Touristen und den Besuchern all die Orte zu zeigen, an denen der Trojanische Krieg gespielt hat.
Ja, zwei spannende Folgen liegen hinter unbedingt uns. Vielen Dank, dass du bei uns warst, ja. Martin.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Ihr habt, glaube ich, alle festgestellt, du wirst wiederkommen. Ich bedanke mich bei der Georg von Vollmer Akademie, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre, die zusammen mit Bayern 2 diese Episoden natürlich auch wieder mitproduziert hat, wie das für alle gilt. Also herzlichen Dank dafür. Und zum Schluss habe ich auch noch einen Hörtipp für euch, in dem es auch um einen Mythos geht, der aber nicht aus der Antike kommt, sondern aus dem 20. Jahrhundert. Und jetzt kommt ein großer Sprung. Es geht um Heavy Metal und das Festival in Wacken. Wenn man an Wacken denkt, denkt man vielleicht zuerst an die Musik, Metal, laute Gitarren, Headbanging, Crowdsurfing. Dabei ist das Wacken viel mehr als ein Festival. Das ist ein Ort in Schleswig-Holstein und gleichzeitig ein Ereignis, ein Mythos, in dem sich Identität formt, als Fan, als Teil einer Szene. Doch wem gehört Wacken eigentlich? Den Fans, den Gründern oder den Investoren aus New York? Wessen Geschichten werden erzählt und wessen nicht? Im Podcast Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen geht es um Zugehörigkeit und darum, was mit einer Subkultur passiert, wenn sie zur globalen Marke wird. Überall hörbar, vor allen Dingen in ARD Sounds und das ab sofort.